Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Mich hat eine Frage oder ein Kommentar erreicht zu einer der letzten Podcast-Folgen. Die möchte ich gerne mal vorlesen und dann werden wir uns mit dem Thema der Primärenergie beschäftigen. Also Kommentar war: Hallo Herr Thesen, können Sie eventuell in einer der nächsten Folgen sich mit dem Thema Primärenergie beschäftigen? Mir geht es vor allem darum, dass wir gar nicht die heute genutzte fossile Energiemenge brauchen, wenn Teile der Wärmeerzeugung und Fortbewegung elektrifiziert wird. Das Argument der EEG-Gegner ist ja immer, dass wir es gar nicht schaffen, diesen Energiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken. Ich glaube, da bestehe noch Aufklärungsbedarf. Ja, total. Und dazu passend hat unsere Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche von der CDU am 7. April einen Artikel in der FAZ veröffentlicht, in der sie auch, ja, also sehr kritisch mit den Erneuerbaren ins Gericht geht. Den Link zum Artikel wie immer in den Shownotes zu finden. Ja, sie schreibt, die erneuerbaren Energien sind schwächer als ihr Ruf. Sie berichtet, ja, immerhin 60% oder knapp 60% des Stroms kommt aus Erneuerbaren, aber es macht ja nur ein Fünftel des Primärenergieverbrauchs aus. Erdöl kommt auf 35,7%, Erdgas auf 26,8%. Und die Erneuerbaren jetzt beim Primärenergiebedarf lediglich auf 20,8%. Und da muss man schon sagen, also der Artikel aus einer rein fachlich-wissenschaftlichen Sicht ist sehr schwach. Also wenn die Studierenden bei mir nach dem zweiten Semester noch solche Aussagen treffen, wobei wahrscheinlich reicht da auch schon der Physik-Grund- oder Leistungskurs an der Schule, muss ich sagen, na, am Thema vorbei, weil nicht richtig verstanden. Das wollen wir uns in der heutigen Folge mal angucken. Was heißt da eigentlich Primärenergiebedarf und was müssen wir denn jetzt eigentlich leisten im Zuge der Energiewende? Wo hakt es? Und wir werfen auch mal einen kurzen Blick zurück. Wo kommen wir eigentlich her? Bei dem Artikel muss ich sagen, jetzt weder Frau Reiche noch die Referenten, Referentinnen im Bundeswirtschafts- und Energieministerium sind jetzt irgendwie doof oder verstehen die Zusammenhänge nicht, das auf gar keinen Fall. Ich behaupte mal, da ist auch sicherlich eine gute Portion politische Färbung mit drin. Wir kennen die Historie oder die Vita der Bundeswirtschaftsministerin, die natürlich sehr eng mit der mit dem Lobbyverband, mit dem Gasverband verbunden ist. Das ihr allein zu stellen, ist sicherlich auch zu kurz gegriffen. Interessant ist, dass sie verschiedene Lösungswege aufzeigt, wie es gehen könnte. Man muss aber sagen, mal so richtig vorangekommen ist es nicht. Kollege Christian Stöcker hat jetzt vor kurzem im Spiegel in seiner Kolumne diesen Artikel auch nochmal aufgegriffen. Link auch da in den Shownotes, will ich jetzt gar nicht diskutieren, sondern wir wollen uns aber mal auf die Primärenergie konzentrieren und das mal so ein bisschen auseinander dividieren, was das eigentlich bedeutet. Denn diesen Fehler, den beobachtet man sehr häufig und bewusst oder unbewusst, das, da muss man ein bisschen aufpassen, wer dann dahinter steckt. Also Ministerin Reiche sagt, ne, der Gesamtenergiebedarf Deutschlands sind 2900 Terawattstunden und davon ein Fünftel wird bereitgestellt von den Erneuerbaren. Und das bedeutet, wir müssen dann weiterhin auf Gas setzen, Flüssiggas aus den USA und so weiter. Wir brauchen vielleicht doch wieder Kernkraft, wir brauchen Carbon Capture and Storage und sie schreibt sogar in ihrem Artikel zweimal, dass wir Fusionskraftwerke brauchen. Jetzt ist das natürlich nicht falsch, aber diese Aussagen sind irreführend, denn wenn wir jetzt auf die Elektrifizierung von Prozessen setzen und auf Erneuerbare, also vor allen Dingen auf Solar und Wind in Verbindung mit Speichern, dann sind diese Angaben bewusst oder unbewusst irreführend. Denn die Energieversorgung heute basiert zu einem ganz großen Teil auf Ineffizienzen. Denn was machen wir? Wir verbrennen Dinge, um damit Strom oder Wärme zu erzeugen. Bei der Stromerzeugung in einem Kohlekraftwerk, im Gaskraftwerk geht aber der überwiegende Teil nicht in die nützliche Energie, und das werden wir gleich mal definieren, was das ist, sondern in Abwärme, die ist verloren. Das ist das Grundproblem unserer fossilen Welt und deswegen brauchen wir so viel Primärenergie. Jetzt wollen wir das mal definieren. Ich habe in der Folge 143, ist schon ein gutes Jahr her, mal über Energie im Allgemeinen gesprochen und ein bisschen Thermodynamik gemacht. Wer daran nochmal reinhören möchte, da gucke ich also auf das große Ganze. Hier will ich das nochmal ein bisschen einordnen. Also Primärenergie, was ist Primärenergie? Primärenergie ist Energie in ihrer natürlichen Form, in ihrer unverarbeiteten Form. Das ist das Rohöl, das ist Steinkohle oder Braunkohle. Das ist die Sonneneinstrahlung, das ist der Wind. Das heißt also, wir haben da wirklich den puren Rohstoff. Und den rechnen wir, das sind diese 2900 Terawattstunden, die wir in Deutschland im Jahr verbrauchen. Das heißt, wenn wir das jetzt verbrennen, dieses Zeug, und daraus dann im Kohlekraftwerk Strom zu machen, ne, Wirkungsgrad sind nur 40%, 60% gehen über die Kühltürme verloren. Das hilft uns nichts, das ist nicht nützlich. Aber trotzdem muss ich diese Energiemenge vorne reinstecken, also 100 Einheiten Kohle reinstecken, damit hinten aus dem Kraftwerk 40 Einheiten Strom rauskommen, die ich dann nutzen kann. Das ist dann die sogenannte Endenergie, also noch nicht Nutzenergie, sondern Endenergie. Endenergie ist die Energie, die beim Verbraucher, bei der Verbraucherin ankommt. Das ist der Strom aus der Steckdose, das ist das Benzin an der Tankstelle. Das ist das Erdgas, was dann aufbereitet wird und am Hausanschluss ankommt. Das ist auch die Energie, für die wir bezahlen. Wir bezahlen ja nicht für die Primärenergie, wir bezahlen unserem Energieversorger nicht direkt die Kohle. Wenn wir sagen, boah, warum soll ich denn deine Kohle bezahlen, wenn du mir nur 40% davon als Endenergie lieferst, sondern wir beliefern das, was bei uns ankommt, das ist die sogenannte Endenergie. Da fehlen jetzt aber nochmal, da fehlt noch die zweite Kette der Verluste, denn wenn das Erdgas bei mir jetzt ankommt für meine Gasheizung, verliere ich nochmal Energie. Denn was will ich? Ich will ja Nutzenergie haben, die meine, nennen wir es mal, Dienstleistung erbringt, die ich brauche. Ich brauche Raumwärme, damit mein Haus warm wird. Ich möchte Licht haben. Ich brauche den Strom für meinen Laptop, für meinen Monitor, was auch immer, um mein Smartphone zu laden. Das ist aber auch die Energie, die mein Auto vorwärts bringt, um von A nach B zu kommen. Das heißt, da tanke ich die Endenergie in Form von Benzin oder Diesel. Um aber von A nach B zu kommen, nutze ich das Auto, Verbrennungsmotor typischerweise. Der ist ineffizient, haben wir schon darüber gesprochen. Das ist eigentlich eine Maschine, die Wärme macht und das Nebenprodukt bringt uns dann einfach vorwärts. Also das ist halt das, was mir wirklich nützt, das, was ich haben will. Und es gibt eine Faustregel in Industrienationen, das ist ganz grob, also das ist passt nicht im Detail, aber in unserer fossilen Welt passt es eigentlich ziemlich gut. Und so Faustregeln helfen auch immer, das so ein bisschen zu sich daran zu orientieren, sich daran zu erinnern. Wir haben die sogenannte 3-2-1-Regel. Also das Verhältnis der Primärenergie zur Endenergie, zur Nutzenergie, verhält sich wie 3:2:1. Was bedeutet das? Also von 3 Einheiten Primärenergie, die wir vorne reinstecken ins Kraftwerk, kommen nur 2 an meinem Hausanschluss an und tatsächlich genutzt wird nur eine Einheit. Das heißt also auf der gesamten Kette von ich stecke die Kohle, hole ich raus aus dem Boden, ich fördere das Öl, ich fördere das Gas, brauche ich immer 3 Einheiten und eine Einheit an nützlicher Energie kommt dann bei mir zu Hause wirklich an, die ich dann verwenden kann. Ja, ist eine grobe Faustregel, passt aber ganz gut. Wenn man sich das mal vergleicht, und das ist jetzt schon der erste Trugschluss bei dieser Diskussion, wenn man das Kohlekraftwerk vergleicht mit einem Windrad, wenn ich jetzt 400 Megawattstunden Strom erzeugen möchte mit einem Kohlekraftwerk, hat einen Wirkungsgrad von rund 40%, muss ich vorne in das Kohlekraftwerk 1000 Megawattstunden reinstecken, damit hinten 400 Megawattstunden elektrische Energie rauskommt. Also 1000 rein, 400 raus, Wirkungsgrad 40%. 60% geht durch den Kühlturm verloren, das ist die Abwärme. Die ist auch verloren, haben wir schon mal diskutiert, was Energie ist. Und Anergie, also die Anergie ist die nicht mehr einsetzbare Energie, so heißt es dann in der Physik. Beim Windrad ist das jetzt aber anders. Wenn ich jetzt mit dem Windrad 400 Megawattstunden Strom erzeugen will, die Anlage wird angetrieben von der Bewegung der Atmosphäre, also von Wind, und die Energie wird direkt in Strom umgewandelt. Das heißt, der Primärenergieverbrauch ist nach dieser statistischen Konvention auch 400 Megawattstunden. Das heißt also, der Primärenergieträgereinsatz bei einer Windenergieanlage ist 1 zu 1, nämlich 400 Megawattstunden rein, 400 Megawattstunden raus, weil ich einfach also den Wind nutze. Ähnlich ist es bei der Solaranlage. Und da haben wir schon den ersten Trugschluss. Die Kohle, das Öl, das Gas, was verbrannt wird, erzeugt Abwärme. Das kennen die Erneuerbaren so nicht. Das heißt also, um die gleiche Endenergie zu produzieren, brauche ich vorne bei den Erneuerbaren weniger Primärenergie. Und damit sinkt der Bedarf. Das heißt also, auch da immer diese Diskussion, oh Gott, die Industrialisierung von Deutschland, die Primärenergie geht runter. Gucken wir uns gleich mal etwas genauer an. Das stimmt so nicht. Ja, wir sind in der wirtschaftlichen Rezession, das stimmt schon. Und das führt natürlich auch zu einem Rückgang des Primärenergiebedarfs. Aber wir haben halt zwei parallel laufende Effekte. Und diese Umstellung auf die Erneuerbaren reduziert den Primärenergieeinsatz. Also das muss man aufhören. Das ist halt das Problem, was Frau Reiche dann falsch macht, dass sie sagt, wir haben ja 2900 Terawattstunden und die müssen wir komplett mit den Erneuerbaren ersetzen. Das ist falsch. Und zwar methodisch falsch. Bewusst oder unbewusst, das überlasse ich jetzt jedem. Pardon. So. Also diese methodische Verzerrung zieht sich eigentlich durch diese ganze Diskussion der Energiewende. Das wird halt, man muss ja nochmal angucken, von wem wird es veröffentlicht. Man muss da einfach auch, also beide Wege sind, also in der Betrachtung sind die Rechenwege richtig. Es ist also fachlich, kann man beide Rechenwege gehen. Es ist halt methodisch nicht sauber. Deswegen ist der Bezug auf die Primärenergie als Kennzahl eigentlich der falsche Weg. Wir müssen über die Endenergie sprechen. Wenn wir jetzt mal den Blick zurückwagen, wo kommen wir denn eigentlich her? Und zwar global, aber auch in Deutschland. Wie haben wir uns entwickelt zu den heutigen modernen Industrienationen, die wir sind? Angefangen 1800, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, das war die industrielle Revolution, gerade noch in den Kinderschuhen in Großbritannien, lief sie schon auf dem europäischen Kontinent, fing es dann langsam an, also Deutschland dann so Mitte des 19. Jahrhunderts. Also die traditionelle Biomasse, also einfach Holz, das war der Brennstoff der damaligen Zeit. Und dann geht das los, also Mitte des 19. Jahrhunderts, dass dann die Kohle sehr schnell an Bedeutung gewinnt, weil sie einfach ein sehr attraktiver Energieträger war. Man konnte sie gut und leicht fördern. Der Transport hat sich verbessert, erst auf Schiffen. Deswegen gibt es halt in den frühen Industrienationen, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, halt überall diese Kanäle, um die Kohle halt per Schiff zu transportieren. Und mit dem Aufkommen der Eisenbahn hat sich dann der Transport weg von den Kanälen und dem Wasser hin zu der Eisenbahn geführt. Früher war es auch so, dass die Kohle wirklich nur sehr regional begrenzt genutzt worden ist, weil man sie aber schlecht transportieren konnte. Naja, also dann Mitte des 19. Jahrhunderts kommt die Kohle auf. Wir sind weltweit so bei 8000 Terawattstunden Primärenergiebedarf. Und das ging dann sehr schnell rauf. Wir sind im Jahr 1900 hat sich schon verdoppelt. Da sind wir dann bei 12.000 Terawattstunden, noch ein paar Zahlen dazu. Da ging es dann auch im Jahr 1900 dann auch schon los mit der ersten Nutzung von Öl. Wasserkraft kam auch dazu als Energieträger. Es war also dann auch der Beginn der Elektrifizierung. Das ging ja dann auch Ende des 19. Jahrhunderts. Kamen dann die ersten Kohlekraftwerke, Wasserkraftwerke. Ja, das ist so 1890 dann auch in Deutschland entstanden. Ja, und dann bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, also 1950, da hat sich dann der Primärenergiebedarf innerhalb von 50 Jahren nochmal verdoppelt, von 12.000 auf etwas mehr als 28.000 Terawattstunden. Und dann ist der Primärenergiebedarf weltweit quasi explodiert. Die Kohle, da ist dann vor allem das Öl als Energieträger dazugekommen. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich auch das Erdgas weltweit verbreitet, getrieben insbesondere durch die Vereinigten Staaten natürlich, dass wir im Jahr, also dann weitere 50 Jahre später, im Jahr 2000 waren wir dann schon bei 122.000 Terawattstunden Primärenergiebedarf, also dann von 1950 auf das Jahr 2000 haben wir dann das ungefähr vervierfacht, den Primärenergiebedarf. Und dann von 2000 bis heute, also 2024, sind die Daten, die ich jetzt hier bei Our World and Data habe, hat sich das nochmal, naja, nicht ganz, verdammt nochmal 50% draufgegangen. Wir sind jetzt aktuell weltweit bei knapp 190.000 Terawattstunden. Wie setzt sich das zusammen? Also die Kohle spielt immer noch einen wichtigen Teil. Das sind knapp ein Viertel des Primärenergiebedarfs weltweit wird durch Kohle gedeckt. Knapp ein Drittel aus Erdöl, so 29,7%. Und das Erdgas nochmal weitere 22,1%. Also das sind so die drei Haupttreiber und das sind halt fossile Energieträger, die dann auch zum Klimawandel beitragen. Die übrigen Systeme, die wir nutzen, also Solar immerhin bei 3%, Wind bei etwas über 3%, Wasserkraft bei knapp 6%. Aber wichtig da, wir beziehen uns jetzt gerade auf den Primärenergiebedarf. Und wenn wir jetzt die Anteile an Wasser, an Wind, an Solar erhöhen, haben wir halt eine viel bessere Effizienz und reduzieren unseren Primärenergiebedarf bei einem gleich beim sich verändernden Endenergiebedarf. In Deutschland war das ähnlich. Da haben wir, im 19. Jahrhundert hat sich dann auch schnell der Primärenergiebedarf ist dann aufgegangen. Dann sehen wir halt Beginn des 20. Jahrhunderts eine Stagnation, bedingt durch den Ersten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren und dann natürlich durch den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich in Deutschland sehr schnell erholt. Wir haben primär auf Kohle gesetzt, weil wir sind immer eine Kohlenation, also in dem 1900 bis 1950 war Kohle zu, ich würde fast sagen, 90% der Primärenergieträger. Erdöl kam dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, hat dann so den Peak gehabt Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Dann kam das Erdgas dazu, bedingt sicherlich auch durch die Ölkrise, die wir damals in den 70er Jahren hatten. Durch die Ölkrise getrieben dann die Kernenergie, die eine kleine Rolle spielt, und zwar in Deutschland damals als auch global. Also die Kernenergie hat ihren Anteil gehabt. Das waren dann zu Spitzenzeiten in Deutschland so knapp 10% am Primärenergiebedarf. Global heute, vielleicht auch da nochmal der Hinweis für die Freunde der Kernkraft, 3,7% ist aktuell der Anteil der Kernenergie am Primärenergiebedarf. Also auch das ist, zu Spitzenzeiten war der Anteil 6%. Deswegen, also Thema Kernenergie hatten wir, ist jetzt nicht so riesig. Was wir jetzt in Deutschland beobachten, und das beobachten wir in allen großen Industrienationen, dass wir es geschafft haben, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das Wirtschaftswachstum zu entkoppeln vom Primärenergiebedarf. Das ist ein ganz wichtiger Effekt. Das heißt, wir haben es geschafft, unseren Primärenergiebedarf leider zu stabilisieren, also nur zu stabilisieren, weil daran hängen einfach die CO2-Emissionen. Gleichzeitig ist aber das Wirtschaftswachstum raufgegangen. Ein ganz wichtiger Effekt. Und jetzt geht in Deutschland und auch in Deutschland beobachten wir das, global sehen wir das noch nicht, weil da natürlich andere Länder dabei sind, die das noch treiben. Wir sehen eine kleine Delle dann 2020 durch die Covid-19-Pandemie. In Deutschland geht aber jetzt seit den 2005er Jahren der Primärenergiebedarf tatsächlich runter durch den Ausbau der Erneuerbaren. Und da können wir nicht von der Deindustrialisierung sprechen. Das haben wir jetzt erst seit den letzten gut 3 Jahren. Und wir beobachten jetzt auch global, dass in China zum Beispiel wir erste Peaks erreichen, dass sich der Primärenergiebedarf in China abflacht, währenddessen gleichzeitig das Wirtschaftswachstum aber noch da ist. Also auch da beobachten wir jetzt die Entkopplung, dass China sich auch entwickelt hin zu einer modernen Industrienation. Das mal so zur Einordnung. Jetzt zurück zur Frage, wo geht denn jetzt die Reise hin? Was ist denn jetzt der Plan beim Primärenergiebedarf? Und warum ist dieser Fokus auf der Primärenergie genau der falsche? Also, wie gesagt, wir müssen die Primärenergie nicht 1:1 ersetzen. Wir machen mal ein paar Beispiele, die, denke ich, sehr griffig sind und erklären, warum wir diese Transformation hin zu einer elektrifizierten Gesellschaft weiter vorantreiben müssen. Erstes Beispiel, Klassiker, Verkehrssektor. Das Verbrennungsauto gegen das Elektroauto. Aber schon ausführlich und in den Kommentaren auch sehr emotional geführt. Wir haben jetzt durch die stark gestiegenen Preise an den Tankstellen wieder eine sehr interessante Diskussion, was alles getan werden müsste. Wer auf Elektroauto setzt, sagt sich, mir egal. Ja, ganz so aber ist nicht. Der Strompreis reagiert auch ein bisschen durch die gestiegenen Gaspreise, aber bei weitem nicht so stark wie natürlich dann bei den Benzinpreisen. Andere Diskussionen will ich ja gar nicht führen. Wenn wir jetzt das Verbrennungsauto uns nochmal vor Augen führen, wir stecken Benzin in den Tank und von der Energie, die ich dann verbrenne in meinem Verbrennungsmotor, werden lediglich 20-25% eingesetzt, um mich von einem Ort zum anderen zu bringen. Drei Viertel oder rund drei Viertel gehen als Abwärme verloren. Das heißt, der Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors, haben wir schon ausführlich diskutiert, stößt einfach physikalisch an seine Grenzen. Das wird auch nicht mehr besser. Also diese hocheffizienten Verbrenner, die haben wir jetzt schon. Deutsche Ingenieurskunst ist ausgezeichnet, was den Verbrennungsmotor angeht. Jetzt stoßen wir einfach an die Grenzen der Physik. Beim Elektromotor oder Elektroauto ist es halt anders. Der Elektromotor wandelt 80-90% der Energie, die wir in der Batterie speichern, um. Wenn wir jetzt noch Ladeverluste, Strombereitstellung etc. mit reinrechnen, haben wir so einen Wirkungsgrad von, ich sag mal, 2/3. Damit ist das Elektroauto 3-mal so effizient wie ein Verbrenner. Das ist Game Changer, wie man das so neudeutsch wahrscheinlich sagt. Typisches Mittelklasse-Auto verbrennt auf 100 Kilometer, sagen wir mal, 7 Liter Benzin, Pi mal Daumen. Und 7 Liter Benzin sind so, schätzungsweise, also knapp keine 70 Kilowattstunden, sondern 63 Kilowattstunden Energie enthalten. Das ist sozusagen der Heizwert. Das Elektroauto braucht für 100 Kilometer 18 Kilowattstunden. Wenn wir auf der Autobahn schnell fahren, natürlich mehr, im Stadtverkehr etwas weniger. Also sagen wir mal 18 Kilowattstunden. Bedeutet also, wenn ich von einem Ort zum anderen kommen will, brauche ich mit dem Verbrennungsmotor 3-4-mal mehr Energie. Ich habe halt also einen höheren Endenergieverbrauch. Das bedeutet, wir müssen den Verkehrssektor elektrifizieren und wenn wir das tun, senken wir den Primärenergieverbrauch, weil wir halt keine Rohstoffe, also Öl aufbereitet als Benzin, mehr verbrennen müssen und Abwärme produzieren. Denn wir haben gesehen, Primärenergie, Endenergie, Nutzenergie. Primärenergie ist das Rohöl, Benzin ist die Endenergie, das ist das, was ich tanke. Und die Nutzenergie ist, ich komme von A nach B. Und das ist bei dem Verbrenner einfach maximal schlecht. Weiterer positiver und wichtiger Effekt ist auch noch, um das Rohöl zu transportieren oder alle fossilen Treibstoffe zu transportieren, Kohle, Öl und Gas, haben wir jetzt erlebt, durch den Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormuz, dass ein Drittel des Schiffsverkehrs ungefähr dafür da ist, um fossile Treibstoffe von einem Land ins andere zu transportieren. Das heißt, also, wenn wir unseren wechseln hin zu einem elektrifizierten System, brauchen wir weniger fossile Treibstoffe und damit auch weniger Transport. Das heißt also, auch da sinkt sofort der Bedarf. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass da so viele Effekte sind, denn die Schiffe fahren ja nun mal mit Schweröl. Und wenn wir die nicht fahren müssen, weil sie das Öl nicht transportieren müssen, dann sparen wir das auch noch ein. Zweiter Punkt, ein Hoch auf die Physik, Wärmepumpe versus Gasheizung. Moderner Gasbrennwertkessel hat einen Wirkungsgrad von rund 100%. Das ist schon ein sehr effizientes System. Also für 10 Kilowattstunde Wärme, Raumwärme, die ich brauche, muss ich etwa 10 Kilowattstunden Erdgas verbrennen. Die Wärmepumpe arbeitet anders. Sie nutzt Strom und Umgebungswärme und macht dann aus einer Einheit Strom 3-4, vielleicht sogar 5 Einheiten Wärme, hängt so ein bisschen natürlich von der Umgebungstemperatur ab. Das heißt also, dass die Wärmepumpen 3-5 Mal effizienter sind als Gaskessel. Stelle ich nun also meine Raumwärmeversorgung um auf Wärmepumpen, brauche ich Strom. Damit steigt der Strombedarf. Das ist halt die Diskussion, die dann geführt wird. Ich brauche ja dann mehr Strom, wenn ich elektrifiziere. Klar, fürs Elektroauto brauche ich den Strom, für die Wärmepumpe brauche ich dann auch viel Strom. Aber ich senke den Primärenergiebedarf, denn ich verbrenne kein Gas mehr. Weiterer positiver Effekt. Auch da nochmal ein Rechenbeispiel. So ein Einfamilienhaus hat so im Jahr ungefähr einen Wärmebedarf von rund, sagen wir mal, rund 20.000 Kilowattstunden. Das heißt, wir müssten dort 20.000 Kilowattstunden Erdgas verbrennen. Die Wärmepumpe bei einem entsprechenden COP-Wert verbraucht dann, Pi mal Daumen, sagen wir mal, 6.000 Kilowattstunden Strom. Und da ein Drittel des Erdgasbedarfs in der Europäischen Union in die Gebäudewärme geht, ist das natürlich ein wahnsinnig interessanter, auch geopolitischer Hebel, den wir haben, wenn wir Europa umstellen auf Wärmepumpen. Und haben wir schon diskutiert, das geht auch problemlos im Bestand. Wir haben also da an diesen beiden Beispielen, wir haben das Kohlekraftwerk vorhin auch schon genannt, hätten wir sogar das dritte Beispiel, zeigt also, dass diese Diskussion, die Fokussierung nach dem Motto, ja, wir müssen ja die Primärenergie erzeugen und abdecken mit den Erneuerbaren, dass das einfach nicht stimmt. Weil einfach eine Kilowattstunde Primärenergie aus Photovoltaik- oder Windenergieanlagen produzieren direkt eine Kilowattstunde Strom. Ich habe keine Verluste. Bei Kohle brauche ich halt die dreifache Menge wegen der Verluste von ungefähr 66%. Ein weiterer Aspekt ist, also wir müssen jetzt ja, ich habe gerade schon den Transport aufgeführt, auch dass die Förderung von fossilen Energieträgern, also dazu zählt dann aber auch das Uran, ein Kernkraftwerk hat auch nur einen Wirkungsgrad von 40%. Das heißt, wenn wir also fossile Primärenergieträger fördern, transportieren, zu raffinieren, also aufzuwerten zu der Endenergie, die dann kommt, sind das ungefähr, also global gesehen, 12%. Das heißt, wenn wir es also schaffen, wegzukommen von den fossilen Energieträgern hin zu Sonne, Wind, Wasserkraft mit Speichern und so weiter, nicht das Thema heute, sparen wir nochmal weitere 12% Primärenergie ein, weil wir diese Stoffe nicht mehr fördern und transportieren müssen. Ein weiterer positiver Effekt, der dann vergessen wird, wenn man sagt, ja, wir haben 2.900 Terawattstunden Primärenergiebedarf in Deutschland und der muss durch Erneuerbare ersetzt werden. Das stimmt so nicht, weil wir einfach an der Stelle auch wieder 12% global gesehen einsparen. Ja, und dann halt dieser Bedarf, den wir jetzt gerade schon diskutiert haben, dass also das Elektroauto effizienter ist, dass die Wärmepumpe effizienter sind. Wenn wir diese drei, ich nenne sie mal Tricks, die dann genommen werden, also diese falsche Äquivalenz, Primärenergie aus Kohle oder aus Fossilen ist nicht gleich Primärenergie aus Erneuerbaren, der versteckte Eigenverbrauch und das dritte ist dann diese Bedarfsillusion und dass ich, wenn ich von A nach B will, das mit dem Elektroauto viel effizienter hinbekomme als mit dem Verbrennungsmotor, zeigt, dass sich der Primärenergieverbrauch massiv senken wird. Also wir werden von den 2.900 Terawattstunden deutlich runterkommen, wenn wir nun uns anpassen. Was allerdings passiert, und das ist, denke ich, ganz wichtig, wenn wir nochmal zurückkommen auf den Gastbeitrag der Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, und diese Zahlen, die jetzt rumgeistern und die dann auch andere Medien aufgreifen und dann weiterverarbeiten, das stimmt so also nicht. Denn also diese 2.900 Terawattstunden Primärenergiebedarf, die haben wir künftig nicht mehr im Jahr 2045, wenn wir klimaneutral sein wollen, wird sich das auf jeden Fall senken. Sie hat dann auch noch, kommt dann auch noch auf Systemkosten, dieses ganze Redispatch. Das kann man nicht eins zu eins den Erneuerbaren zuschreiben. Das liegt vor allen Dingen am Netzausbau und der liegt dann auch in der Verantwortung des Bundeswirtschafts- und Energieministeriums, das voranzubringen. Das heißt nur zu sagen, ja, wir wollen, wir machen, wir tun. Da muss halt entsprechend beschleunigt werden. Und es fehlte einfach die komplette Effizienzperspektive. Also wir werden durch eine Elektrifizierung werden wir effizienter. Jetzt ist es natürlich so, und auch das gehört zu einer ehrlichen Diskussion, wir können nicht alles elektrifizieren. Vor allem industrielle Prozesse lassen sich nicht einfach so elektrifizieren. Hochtemperaturprozesse in der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie, Aluminium etc., das kann man teilweise elektrifizieren, aber nicht nur. Das heißt, wir brauchen da Moleküle, Wasserstoff, Ammoniak, was auch immer. Wir haben ein ganz großes Thema natürlich dann bei der saisonalen Speicherung, haben wir uns ja Letzte Woche erst angeguckt mit den Nischenenergiespeichern. Also Batterien sind Kurzfristspeicher, sehr positiv, kostendämpfend. Das können wir beobachten in Kalifornien derzeit. Die Langfristspeicherung ist aber halt noch ein Problem. Ob wir das in Molekülen machen, heißt also in Wasserstoff, oder ob wir das intelligenter machen mit solchen großen Wärmespeichern, muss man mal sehen. Dann kommt natürlich dazu, dass wir auch mehr Strom brauchen werden für das Laden der Elektroautos, für die Wärmepumpe. Ganz große Entwicklung, die man damit ganz schwer abschätzen kann, ist, was ist mit dem ganzen Thema der künstlichen Intelligenz? Wo geht denn der Strombedarf der Rechenzentren hin? Die produzieren wahnsinnig Abwärme. Die geht im Moment auch weitestgehend ungenutzt verloren. Da kann man noch mal was draus machen. Das ist ja die Abwärme, die da entsteht durch die Kühlung der Prozessoren. Die kann man wunderbar in ein Wärmenetz einspeisen. Aber trotzdem, die haben einen riesigen Energiebedarf. Da müssen wir effizienter werden bei der künstlichen Intelligenz. Und klar ist natürlich auch, der Investitionsbedarf ist sehr hoch. Die International Energy Agency ziffert die nötigen globalen Investitionen auf knapp 5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das ist eine immense Summe. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Verschwendung innerhalb unseres fossilen Systems sind auch 5 Billionen US-Dollar. Also wir haben keine Frage, können wir uns das leisten oder nicht. Wir können es uns leisten und wir sparen damit am Ende Geld. Jetzt kommt dann wieder die Sicht von Lobbyverbänden oder von politischen Organisationen. Die Fossilen wollen natürlich ihre Geschäftsmodelle gerne behalten. Deswegen propagieren sie dann auch entsprechende Informationen, / Fehlinformationen. Das Geld ist in unserem Wirtschaftssystem aber vorhanden, um diese Transformation voranzubringen. Weil wir damit einfach effizienter werden. Wir verschwenden einfach, denn man darf ja nicht vergessen, wenn ich jetzt physikalisch immer von Abwärme spreche, spreche ich damit aber auch von Geld, was ich verbrenne, weil ich ja für die Kohle bezahle, aber hinten weniger rauskommt. Und trotzdem ist die Energie günstig. Das ist ja gerade das Schizophrene und der Grund, warum wir an unserem fossilen System so festhalten, weil wir die ganzen Zusatzkosten, Folgekosten, Umweltkosten etc. sind halt nicht eingepreist. Das will ja wollen ja die CO2-Kosten so ein bisschen darstellen, dass wir für die Schädigung, für die Zerstörung des Geosystems Erde im Moment nicht bezahlen und die Folgen einfach später irgendwann erleben werden. Fassen wir zusammen, zurück zur Ausgangsfrage zum Thema Primärenergie. Kann die Energiewende unseren Energiebedarf decken, und zwar den Endenergiebedarf, den wir haben werden? Ja, das geht. Wenn wir uns nur auf den Primärenergieverbrauch konzentrieren und das als Maßstab nehmen, überschätzen wir den Bedarf systematisch, / bewusst. Wir bleiben bei einer ineffizienten energetischen Nutzung. Ein elektrifiziertes System braucht natürlich Investitionen. Wir müssen in Stromnetze investieren, in Speicher etc. Wir haben eine höhere Effizienz. Das heißt, der Primärenergiebedarf wird sinken. Strombedarf wird raufgehen. Massiv. Das ist, denke ich, ganz klar. Drittens, die Einwände, die es gibt. Was ist denn mit der Prozesswärme, die saisonelle Speicherung, in die Investitionen, die wir tätigen müssen? Die Energiewende ist in Deutschland, in Europa, global kein Selbstläufer. Dieses Argument, die Erneuerbaren schaffen aber nur 20% an Primärenergiebedarf, das ist so ein Strohmann-Argument, das einfach verschweigt, dass wir diese Ineffizienzen haben. Heißt also, wir müssen eigentlich die Frage umformulieren, was haben wir an Bedarf an Nutzenergie? Das Licht. Ich möchte von A nach B. Ich möchte mein Auto laden. Das ist ja dann schon die Endenergie. Aber was will ich halt haben? Wie viel Nutzenergie brauche ich? Und wie kann ich diese Nutzenergie effizient bereitstellen? Und das geht am besten über Elektrifizierung und damit über Solar, Wind und über Wasserkraft. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, das umzusetzen, das intelligent zu verteilen mit einem Netzausbau, den wir dann brauchen, und mit einer Speicherung, das ist nicht unmöglich, das ist halt eine Herausforderung für die Ingenieurinnen und Ingenieure dieses Landes, aber eine spannende Aufgabe. Das sollten wir angehen, das müssen wir angehen, das werden wir angehen. Wahnsinnig spannende Aufgabe, da sollte jeder mitmachen. Ist doch eigentlich ein super attraktives Ziel. Da zu sagen, komm, jetzt in die Hände gespuckt. Das machen wir mal und das werden wir auch tun.